Du, verändert das die Welt?
Ich glaube, die Chancen sind recht gross. Willkommen zu 1776 im Amerika-Podcast mit dem Peter Hossli.
Und mit der Nicoletta Cimino. Seit dem Samstag greifen die USA zusammen mit Israel und weiteren Verbündeten Ziel im Iran an. Wir fragen uns, warum? Und wie sieht eigentlich die neue Weltordnung unter dem US-Präsident Donald Trump aus?
Genau, wir wollen in dieser Episode so ein bisschen die grösseren Zusammenhänge aufzeigen. Allgemein hat man ja das Gefühl, oder man sagt auch, dass der amerikanische Präsident Donald Trump erratisch vorgeht, dass er mal das sagt und dann etwas anderes. Und wir wollen ehrlich die Frage nachher, stimmt das tatsächlich? Oder ist es nicht vielleicht einfach so, dass all die Ereignisse in Venezuela, in Iran, in Kuba, sogar in Grönland irgendwie miteinander zusammenhängen? Und wir zwei glauben, es gibt einen Zusammenhang.
Genau, der Donald Trump hat ja schon in seiner ersten Amtsperiode immer wieder davon geredet, dass er den Westen möchte stärken. Er hat das übrigens auch gemacht, als er noch Unternehmer war. Der Westen war immer etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen beim Donald Trump. Und er hat das auch wiederholt in seinem Wahlkampf 2024, wo er ja dann zum zweiten Mal gewählt worden ist.
Und vielleicht muss man sagen, der Westen, oder? Das ist ein grosser Begriff. Oder er tut ihn vielleicht auch anders auslegen, als wir das bis jetzt ehrlich haben gemacht, oder? Der Donald Trump sieht der Westen als ein Verbund von Ländern, die in der westlichen Hemisphäre liegen. Also die Amerikas und Europa und noch andere.
Und dazu zählt er natürlich auch die demokratischen Länder in Asien und in Ozeanien, also Australien oder Neuseeland, aber eben auch, und das vergisst man oft, den Nahen Osten. Mhm. Und ganz explizit nennt er Länder wie Israel, aber auch muslimische Länder wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Oman oder Bahrain. Und das sind Länder, muslimische Länder, die im Terror in den letzten paar Jahren abgeschworen haben.
Und das ist eigentlich ein neues Verständnis von Westen. Das ist nicht das, was wir noch in der Schule gelernt haben, gell, Peter? Was Westen ist, das kann man sagen, das ist eine neue Definition von Westen. Und Trump will also den Westen stärken und sieht in dem eigentlich zwei Staaten, gegen die man einen Wettlauf um die Macht führt. Das ist Russland und das ist China. Und die Welt ist eigentlich aus Sicht von der amerikanischen Regierung, aus der Sicht von Donald Trump, dreiteilt. Der Westen unter der amerikanischen Führung, ganz klar. Und dann gibt es Russland und es gibt China.
Du hast gesagt, es sei ein Wettlauf um Macht. Und ich meine, die Macht, die setzt sich eben aus verschiedenen Sachen zusammen. Da gehört zum einen natürlich die militärische Stärke. Und ich glaube, man kann sagen, dass die amerikanische Armee oder das amerikanische Militär klar stärksten ist momentan. Aber dazu gehört eben auch Energie. Das ist eine ganz wichtige Rolle, weil die Energie tut ja zum Teil die Datenzentren antreiben. Energie ist ganz, ganz wichtig, aber eben auch der Handel. Und das alles zusammen, da möchte der Westen unter Führung der USA, oder die USA möchte, dass der Westen der stärkste Teil ist von dieser dreiteilten Welt.
Weil es Staaten gibt, die aus amerikanischer Sicht in dieser westlichen Hemisphäre liegen und sozusagen als Marionetten von China und Russland gelten oder Westen bedrohen. Also die USA haben das Gefühl, ja, es geht auch bei uns im Westen, gibt es Staaten, aber die gehören eigentlich nicht wirklich zu uns, sondern sie haben eine Bedrohung, weil sie eher mit sympathisieren mit China oder Russland.
Und genau das ist eigentlich die Absicht, die Donald Trump verfolgt. Die Gefahren, die Marionetten, die er der Meinung ist, die sind ihm zu nahe und die bedroht den Westen. Die Länder möchte er in die westliche Hemisphäre führen. Und ich glaube, momentan gibt es da drei zentrale Länder. Das ist Venezuela, der Iran und auch Kuba.
Ja, und wir werden am Schluss sicher sehen von dieser Episode, wie die eben zusammenhängen. Fangen wir doch mal an mit Iran, einfach weil das jetzt auch das Aktuelle ist. Oder? Ich sage, seit 1979 befinden sich die USA in einem Konflikt mit Iran. Dann ist es zur islamischen Revolution gekommen. Das war dann, wo der Schah ist, verjagt wurde und eben die Islamisten an die Macht kamen. Und dann zumal, das mögen sich vielleicht vor allem die älteren Hörerinnen und Hörer noch erinnern, hat der Iran die amerikanische Botschaft besetzt und hat ganz klar gesagt, oder Parole gerufen, Death to America. Also eigentlich das Ziel war die vollständige Zerstörung der USA. Das war quasi das, was er will.
Und bei dieser Besetzung der US-Botschaft sind ja über 400 Geiseln genommen worden, Botschaftsmitarbeiter. Und seither gibt es eigentlich keine offiziellen diplomatischen Kontakt mehr zwischen den USA. Die Schweiz hat ein Mandat, das quasi eine Briefträgerrolle ist, wo man Botschaften zwischen den Iran und den USA hin und her schicken. Seit der Revolution 1979 hat sich der Iran als ein extrem repressives Mullah-Regime entwickelt, wo Terrororganisationen dort finanzieren, wie Hamas, wie Hisbollah, aber auch wie Houthis. Und gerade Hisbollah zum Beispiel führt einen direkten Krieg gegen amerikanische Institutionen im Nahen Osten. Die Hamas hat Israel angegriffen, die Houthis ebenfalls. Also das Iran finanziert eigentlich Terror gegen Israel und gegen die USA.
Und verhindert natürlich in dem auch einen Frieden, auch in der ganzen Golfregion. Oder? Das vergisst man vielleicht oft. Vor dem 7. Oktober 2023, wo die Hamas Israel hat angegriffen und das Massaker hat durchgeführt, vor dem 7. Oktober hat ja Saudi-Arabien und Israel langsam probiert, sich anzunähern. Da hat es wirklich Bestrebungen gegeben, dass die ehemaligen Finden irgendwie diplomatische Beziehungen aufnehmen. Dann ist das Massaker vom 7. Oktober, wo vom Iran ist mitfinanziert worden. Und dann ist das natürlich, ist das wie auf Eis gelegt gewesen, weil natürlich alle anderen Staaten in diesem Raum auch nicht haben wollen, quasi sich mit Israel solidarisieren.
Und das Massaker hat natürlich etwas verhindert oder etwas zumindest zum Stoppen gebracht, was in den letzten Jahren wirklich sehr spannend war, nämlich die Region im Nahen Osten, die hat sich sehr positiv entwickelt. Also wenn man zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate anschaut oder auch Oman und sogar Saudi-Arabien, die haben im Terror abgeschworen und die haben auch versucht, sich von dieser Ölabhängigkeit zu lösen. Die haben Tourismus entwickelt, die sind sehr stark in der Kunst. Und das sind muslimische Staaten, die sich auch bemüht haben, mit Israel zusammenzuarbeiten. Also, es hat zum Beispiel zwischen Dubai und Tel Aviv hat es pro Woche fast 20 direkte Flüge. Und der Iran hat das als Bedrohung gesehen und hat versucht, das zu stoppen.
Und was der Donald Trump jetzt wird machen mit dem Angriff auf Iran, ist das Regime in Teheran zu enthaupten. Ich glaube, man kann sagen, so die erste Welle ist erfolgreich gewesen, weil man effektiv die obersten Leute, insbesondere der Ali Khamenei, hat können töten. Aber ob das schlussendlich gelingt, dass wirklich das iranische Regime zu toppen, das wissen wir im Moment nicht, weil man kann sich vorstellen, dass die natürlich sich schon etwas haben überlegt mit der Nachfolgeregelung.
Und ich glaube, der Donald Trump hat eben letztlich gar nicht mehr anders können, als den Iran anzugreifen, weil er hat ja im Januar gesagt, wo Tausende von Demonstranten im Iran auf die Strasse gegangen sind, dass er wird eingreifen, wenn das Regime wird Demonstranten töten.
Help is on the way.
Und es sind Tausende von Menschen getötet worden.
Also er hat es versprochen im Januar. Jetzt kann man ihm natürlich auch vorwerfen, warum tust du sagen, den Leuten in Teheran oder im ganzen Land in Iran, geht auf die Strasse, probiert das Regime zu toppeln. Die Hilfe ist quasi auf dem Weg und dann kommt irgendwie nichts ganz lang. Oder? Also da kann man ihm vielleicht schon einen Vorwurf machen, dass er vielleicht hat wie sollen warten, bis er parat ist, um die Leute noch mehr aufzustacheln. Eben, schwieriger wird sicher sein, den Regimewechsel effektiv durchzuführen. Also dass in Iran in Zukunft eine demokratisch gesinnte Führung ist, die das Land führt. Vielleicht auch im westlichen Sinn eben eine demokratische Führung. Wenn das würde gelingen, hat das, glaube ich, wirklich erdbebenmässige Folgen für die ganze Region.
Also wenn der Iran würde zum Westen fallen, dann wäre das ähnlich bedeutend wie der Fall von der Berliner Mauer. Ich glaube, wir könnten mit vier wichtige geopolitische Ziele erreichen. Also das Erste ist, dass der Nahe Osten wäre auf einen Schlag wirklich friedlicher, weil Feinde von Israel, Hamas, Hezbollah und Houthis hätten keine Sponsoren mehr. Und man hat ja jetzt gesehen, Iran hat die anderen Golfstaaten angegriffen. Mm. Also der Iran ist eben auch eine Gefahr für die anderen Golfstaaten. Das heisst, die anderen Golfstaaten wären auf einen Schlag sicher.
Und gell, das ist ja schon noch speziell. Das hat man sich vor 15 oder 10 Jahren, vielleicht sogar vor 5 Jahren noch gar nicht können vorstellen, dass es da wie eine solidarische Achse gibt zwischen Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Was eben auch noch voll sein könnte, wenn dann Iran wirklich eben der Regimewechsel vollzogen wird, ist, dass Europa endlich iranisches Erdgas könnte beziehen und mit dem natürlich dann weniger abhängig wäre von Russland. Also das würde dann Russland schwächen. Weil, und drittens würde Russland einen wichtigen Verbündeten verlieren in Iran, weil bis jetzt ist das ja, die sind recht miteinander verbunden gewesen, Iran und Russland.
Oder die Iraner haben den Russen während dem Ukraine-Krieg, also immer noch, Waffen geliefert. Also die ersten russischen Drohnen, die eingesetzt worden sind im Krieg gegen die Ukraine, die sind aus dem Iran gekommen. Also Iran ist sehr wichtig für Russland. Und der zweite wichtige Punkt für Russland ist der warme Hafen. Oder Russland hat Zugang zum Iran und zum Golf und kann dort mit Kriegsschiff auffahren. Und wenn Russland das würde verlieren, wäre das ein schwerer Schlag für die Russen.
Und viertens auch noch eine Konsequenz. China würde den Öllieferant und den Brückenkopf im Nahen Osten verlieren. Und das wäre schon der zweite wichtige Öllieferant, den China würde verlieren. Einen hat China ja schon verloren. Und da schließt sich jetzt ein kleiner Kreis, nämlich Venezuela.
Genau, also das ist ja noch nicht so lange her, dass der Nicolas Maduro von den Amerikanern verhaftet worden ist oder kidnappt worden ist oder geschnappt worden ist, je nach Sichtweise. Das war im Januar. Und das war ein sehr wichtiger Teil in dem geopolitischen Schachspiel, das die Amerikaner momentan spielen. Also Venezuela war zum Beispiel die Bank der Iraner. Also es hat ja Sanktionen gegeben, oder gibt es immer noch gegen das iranische Regime. Die haben kaum mehr finanzielle Transaktionen können machen, aber sie haben das gemacht über Venezuela. Und Was Venezuela natürlich auch ist, es ist ein enger Verbündeter von Russland und, wie du das gesagt hast, ein wichtiger Öllieferant der Chinesen.
Und Venezuela ist eben kein ferner Krisenstaat für Donald Trump irgendwo, sondern Venezuela ist jetzt Teil von dieser westlichen Hemisphäre, wo er das Gefühl hat, da hat er eigentlich einen direkten Einflussbereich.
Und durch das knüpft er natürlich faktisch an die sogenannte Monroe-Doktrin vom 19. Jahrhundert an, wo die Amerikaner gesagt haben, sie müssen keine fremde Macht in ihrer Nachbarschaft. Und Venezuela ist von den Russen, von den Chinesen, aber eben auch von den Iranern als Brückenkopf nach Lateinamerika und insofern in den Hinterhof der Amerikaner gelegt worden.
Okay, man muss sagen, es geht ja hier den USA auch nicht in erster Linie um Demokratie oder um Menschenrechte in Venezuela, sondern es geht um Geopolitik, es geht um Energie. Venezuela hat, wir haben es schon gesagt, riesige Ölreserven und wer dort Einfluss hat, der kontrolliert die Ressourcen und schwächt in dem Sinn eben entweder Moskau oder Peking.
Und ich glaube eben auch, dass Venezuela so eine Art ein Blueprint ist, was Donald Trump jetzt im Iran vorhat. Nämlich, man enthauptet die Führung. Im Iran ist die klerikale Führung und versucht, irgendjemanden zu installieren, wo dann der Amerikaner genehm ist und mit denen kann man dann zusammenarbeiten.
Gell, Venezuela ist ja noch nicht brittelt. Also das ist immer noch ongoing. Das ist, dort ist jetzt mal der erste Schritt gemacht worden, aber es ist ja noch nicht fertig. Und ich glaube, wenn man jetzt die Parallelen zieht zwischen Venezuela und Iran, ist vermutlich Iran der grösste Brocken, weil es wird nicht einfach ein Land, das Land in die westliche dominierte Ordnung zu integrieren, wegen der ganzen Geschichte, wegen der Lage. Aber wenn es natürlich würde gelingen, wäre die Wirkung massiv enorm.
Ich sage ja immer, Donald Trump, der interessiert sich für low-hanging fruits, also einfache Sachen. Es ist schon erstaunlich, dass er sich jetzt auch im Iran annimmt, wo wahnsinnig schwierig wird sein, den Regimewechsel herzukommen. Wahrscheinlich auch in der Kategorie Low-Hanging Fruit ist Kuba. Das ist ein Land, das symbolisch sehr grosse Bedeutung hat für die Amerikaner. Also die Karibikinsel, die ist ja nur etwa 150 Kilometer entfernt von der Küste von Florida. Und das ist so ein Relikt aus einer anderen Zeit, nämlich aus dem Kalten Krieg. Für die damalige Sowjetunion ist Kuba immer ganz ein wichtiger Brückenkopf gewesen. Im Westen.
1959 kam die kubanische Revolution, die quasi den Kommunismus vor die Haustüren von den USA gebracht hat. 1962, wir erinnern uns, der Thriller schon fast, wo fast der dritte Weltkrieg ist ausgebrochen, wo der John F. Kennedy wirklich hat müssen die Nerven behalten, dass er nicht irgendwelche Atomraketen auf Kuba loslässt. Oder? Im letzten Moment hätte die Kuba-Krise können abgewendet werden.
Und Kuba ist eigentlich immer wirtschaftlich sehr stark angeschlagen gewesen. Also die Sowjetunion hat Kuba unterstützt, nachher ist das sowjetische Reich zusammengefallen und dann sind sie in Armut verfallen. Aber sie sind eigentlich immer ein autoritärer Staat geblieben. Und die Kubaner haben immer die USA verantwortlich gemacht für die Krise. Aber wenn wir Kuba angeschaut haben, haben sie es wirklich einfach nicht geschafft, ein funktionierendes Wirtschaftssystem aufzubauen.
Übrigens auch nicht nach dem Tod von Fidel Castro, oder? Also ist es nicht wirklich besser geworden. Der engste Verbündet, wo dann die Sowjetunion ist zusammengefallen von Kuba, war Venezuela gewesen. Hat Öl geliefert für die Inseln und jetzt ist eben Venezuela gefallen, wenn man so will, und die Versorgung ist unsicher.
Und ich glaube, die Amerikaner glauben, dass das jetzt der Moment ist, um Kuba in Westen überzubringen. Und ganz ein wichtiger Treiber ist der Außenminister, der Marco Rubio. Er selber ist ein Sohn von Exilkubanern und wie man so ein bisschen hört, soll er Gespräche führen, und zwar mit sehr engen Kreis, mit dem Enkel von Raul Castro, das ist der Bruder von Fidel Castro, dem ehemaligen Revolutionsführer. Also die möchten wirklich so ein bisschen mit hintergründiger Diplomatie versuchen, dass das ohne Blutvergießen zu einem Wechselkund in Kuba.
Weil natürlich die symbolische Bedeutung von Kuba enorm ist für die Amerikaner, und man muss auch sagen, der Einfluss von all diesen vielen Exilkubanern, die vor allem in Miami leben, das ist enorm auf die amerikanische Politik. Also ich glaube, du hast mir das mal gesagt, oder? Wer immer die wählen wird zum Präsident. Und wenn die Exilkubaner jemanden nicht wollen, dann wird er garantiert nicht Präsident.
Also wenn es Donald Trump wirklich würde gelingen, Kuba auf die amerikanische Seite zu ziehen, dann kann man schon sagen, dass das historisch wäre. Weil seit dem John F. Kennedy hat eigentlich jeder amerikanische Präsident versucht, das Problem mit Kuba zu lösen. Und jeden ist bis jetzt gescheitert.
Also gerade Barack Obama ist ja sogar auf Kuba gewesen, oder? Mit einem sehr, wie soll ich sagen, sehr einem medial sehr prominent abgehandelten Besuch. Und man ist ehrlich in dieser Frage jetzt immer noch nicht weiter. Und jetzt kommen wir noch zu Grönland. Und jetzt kann man sagen, das ist eine kleine bizarre Fußnote vielleicht, das Zerren um Grönland, wenn man das so von außen anschaut, irgendwie eine Fleck Erde, wo kaum etwas drauf ist. Oder kann man sagen, was hat der für ein, warum will der das Grönland? Das ist ja bizarr und abstrus.
Aber eigentlich gehört eben Grönland genau in die gleiche Reihe, Venezuela, Iran und Kuba, weil Grönland ist strategisch wegen seiner Lage extrem zentral. Also Grönland liegt zwischen Nordamerika und Europa, mitten in der Arktis und eben auch gerade bei Russland und China. Und wenn man jetzt mal die Welt nicht als flache Karten anschaut, wie man das meistens macht, sondern als Kugel, sieht man, dass wenn es einen russischen Angriff würde geben auf die USA, würden die Raketen über Grönland fliegen.
Also eben, die Arktis, die wird geopolitisch immer wichtiger. Es gibt neue Schifffahrtsrouten wegen der Rohstoffe, wegen der militärischen Präsenz. Russland baut dort massiv aus, das darf man nicht vergessen. Und China nennt sich selber inzwischen ein Near Arctic State. Also das ist auch noch ein bezeichnendes Wort.
Und Donald Trump, der hat realisiert, Grönland ist wichtig. Und das ist eigentlich aus seiner Sicht ein amerikanischer Einflusssphäre. Und er hat ja schon in seiner ersten Amtszeit den Kauf von Grönland ins Spiel gebracht. Und er ist dann ausgelacht worden. Und heute, wenn man das genauer anschaut, merkt man, dass das eigentlich ein Teil ist von einem grösseren Plan. Und zwar geht es um Kontrolle von ganz wichtigen strategischen Knotenpunkten.
Also eben Venezuela für Energie, Iran für die Abschreckung im Nahen Osten, Kuba als symbolischen Vorposten und Grönland als, wenn man so sagen, arktisches Scharnier.
Wenn man einen Schritt zurück macht, dann muss man sehen, dass die amerikanische Außenpolitik momentan versucht, neue Einflusszonen zu setzen und dass es eigentlich darum geht, Russland und China zurückzudrängen. Und zwar nicht nur politisch, sondern eben auch geografisch.
Also eigentlich könnte man sagen, es ist ein amerikanisches Schachspiel. Es sind verschiedene Schachzüge, wo man vielleicht jetzt beim einen fragt, was hat er im Schild beim einen Schachzug. Und wenn man dann beim vierten ist angekommen, merkt man, wenn man rückblickend schaut, aha, das hat dort schon angefangen. Also wenn man wieder den Vorwurf vom Erratischen, den wir am Anfang ins Spiel gebracht haben, dass der Trump eigentlich erratisch unterwegs ist, muss man vielleicht sagen, wenn man es aus einer Vogelperspektive anschaut, ist es eben vielleicht gar nicht so erratisch.
Und jetzt stellt sich natürlich die grosse Frage, und das ist, glaube ich, für uns alle wichtig, wo in dieser Welt, wo wir letztlich alle zusammenleben, ist das zentral. Also führt die Politik, wo man, glaube ich, wirklich kann sagen, es ist ziemlich klar, wie die aussieht, aber führt die tatsächlich zu mehr Stabilität? Oder, wenn es im Iran zum Beispiel nicht optimal laufen würde, führt das zu neuen Konflikten und eben Instabilität? Weil wir haben jetzt nur über die USA geredet. Die beiden anderen mächtigen Mächte, das sind Russland und China. Mm. Und die halten sich jetzt zum Beispiel im Iran sehr zurück. Aber vielleicht ändert sich das ja auch.
Also man kann sagen, er hat überall ein bisschen dort drauf gedrückt, was weh tut. Und jetzt werden wir dann sehen, ob das alles zur Heilung bringt oder ob es eben das Chaos erst richtig losgeht. Oder? Das wird sich weisen in den nächsten Monaten. Wir bleiben dran. Wir haben probiert, mit dieser Episode so ein bisschen die Strategie irgendwie auseinanderzubändeln, wo da im Weissen Haus offenbar vorwärts getrieben wird.
Ja, ich denke, es ist wichtig, oder, dass man wirklich versucht, herzuschauen, versucht zu verstehen, was passiert und nicht aus einer einfach plumpen Anti-Trump-Haltung das zuerst einmal einfach verurteilt, sondern einfach schauen, was passiert. Und ich glaube, die Außenpolitik hat Potenzial, dass die Welt tatsächlich friedlicher wird. Sie birgt natürlich auch Gefahren, dass es sehr viel mehr Instabilität gibt.
Ja, was man vielleicht kann sagen, ist, dass es doch eine Kehrtwendung ist. Oder? Er hat eigentlich immer gesagt, ich will keinen Krieg anfangen, ich will mich um mein Land kümmern. Der Weg jetzt ist ein anderer.
Mhm. Auf jeden Fall. Also, auf der anderen Seite ist zum Beispiel der Angriff in Iran, das sieht er als etwas ganz anderes, als was im Irak passiert ist 2003. Ja. Oder? Er meint oder er glaubt, dass man mit Luftangriff das Regime so stark schwächen kann, dass nachher die Opposition im Land selber das Regime stürzt. Nur muss man sagen, dass es historisch eigentlich kein Beispiel gibt, wo das funktioniert hat.
Mhm. Wir werden es sehen, wir bleiben dran. Peter, merci vielmals für das Gespräch.
Danke dir, Nicoletta.
Tschüss.
Tschüss.